Paulus vom Extremisten zum Missionar. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, an Paulus kommt einfach niemand vorbei. Neben Jesus selbst ist er eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Neuen Testaments. Seinen Briefen wie dem Römerbrief ist es zu verdanken, dass die weltweite Kirche immer wieder erneuert wurde. Also nicht nur bei Luther, Karl Barth, 20. Jahrhundert. Und die alte Kirche überhaupt eine minimale Struktur bekam. Denn Jesus hat selbst nichts aufgeschrieben. Das hat ja letzten Sonntag schon Andrea gesagt. Jesus selbst hat nichts geschrieben. Und praktisch nichts zur entstehenden christlichen Gemeinde gesagt. Ihm ging es ums Reich Gottes. Umso mehr hat sich Paulus ins Zeug gelegt, hat Gemeinden gegründet, Älteste eingesetzt und die entstandenen Gemeinden, wenn möglich, sogar persönlich betreut. Also eben mit Briefen, auch natürlich mit Besuchen, aber darum haben wir so viele Briefe. Und so grundlegende Briefe wie Römer- oder Epheserbrief geschrieben, 13 Briefe insgesamt sind von ihm im NT, Neuen Testament enthalten, mit dem Hebräerbrief. Es gab ja auch Schreiber, die nicht alle selber geschrieben, könnte sogar 14 sein. Das ist einfach unsicher, ob es wirklich von ihm ist, aber die Thematik, da war er natürlich völlig zu Hause. Aber wer war eigentlich dieser Paulus? Wer war er? Dieser bedeutende Apostel. Was war er für ein Mensch? Vielleicht zuerst einmal zwei Bilder, gleich aufs einmal, wie die Künstler ihn gesehen haben. Natürlich, damals gab es keine Fotos, da wurde auch nicht porträtiert. Da sieht man häufig Stirnglatze, mit Bart natürlich als Jude. Oder das, was die roten Einsprengsel sind, weiß ich nicht, aber das ist eigentlich auch ein sehr altes Mosaik aus dem 5. Jahrhundert. Punkt 1. Es geht ja um sein Leben, seine Biografie. Der ehrgeizige, junge Saulus von Tarsus. Paulus wurde circa 8 nach Christus in Tarsus in eine reiche jüdische Familie aus dem Stamm Benjamin geboren. Sein Vater muss irgendwie, man konnte das ja auch mit Geld kaufen, aber irgendwie das römische Bürgerrecht erworben haben, denn Paulus hatte es von Geburt an. Das war ein sehr großes Privileg. Also noch schwieriger wie heute zum roten Schweizer Pass zu kommen. Er erlernte von seinem Vater den Beruf eines Zeltteppichwebers und er folgte auch seinen Eltern im Glauben. Er gehörte den glaubenstreuen, sehr konservativen Pharisäern an. Er muss schon früh Lehrer gehabt haben, die ihn in Griechisch, also in dem sehr guten Griechisch, nicht nur in dem Koiné-Griechisch, und im hellenistischen Gedankengut unterrichteten. Er hatte also auch eine gründliche sage ich mal, heidnische oder eben römisch-griechische Ausbildung. Für seine religiöse Ausbildung, das war ja natürlich den Eltern viel wichtiger, schickte ihn sein Vater nach Jerusalem zum berühmtesten Lehrer seiner Zeit, Gamaliel dem Ersten. Saulus war intelligent, konsequent im jüdischen Glauben, nicht nur ehrgeizig, sondern sogar militant jüdisch mit extremen Zügen. Er war jung, gut ausgebildet, hatte eine glänzende religiöse Karriere vor sich und dann war eben plötzlich da dieser Weg. Die ersten Christen hat man erst in Antiochien in Syrien Christen, Christianoi genannt und vorher einfach die vom Weg. Da waren diese eben vom Weg im Weg, kann man sagen. Die behaupteten, dass Jesus von Nazareth der Messias wäre, von den Toten auferstanden und weiter solches dummes Zeug, was die da erzählt haben. Der Tod durch Steinigung von Stephanus ließ ihn völlig kalt, denn er war ja dabei. Aber obwohl Stephanus ein sehr eindrückliches Zeugnis ablegte, befürwortete Saulus seine Steinigung und sein Tod war ihm eine Genugtuung. Er war also völlig überzeugt, dass diese Jesus-Nachfolger total daneben lagen. Und er war so fanatisch und wollte seine Karriere vorantreiben, dass er im rasenden Zorn diese jüdischen Sektierer systematisch in Jerusalem ausfindig macht. Das heißt, er ging von Tür zu Tür. Also ein Systematiker. Er wollte alle finden und ließ sie verhaften. Er ging sogar mit eigenem Antrieb. Man muss sich das vorstellen, was das für ein junger, ehrgeiziger Mann war. Aus eigenem Antrieb ging er zu den hohen Priestern, verlangte Vollmachten, um diese verhassten Christen, die nach Damaskus, der syrischen Hauptstadt, geflüchtet waren, auch dort zu verhaften und nach Jerusalem ins Gefängnis zu werfen. Das war Paulus. Der räumte gründlich auf. Also noch mehr wie die Obersten in Jerusalem, da war er wirklich fanatisch. Saulus war also ein Getriebener, übereifrig, eben sogar fanatisch in seinem Glauben. In Apostelgeschichte 9,1 heißt es, dass er gegen die Gemeinde Jesu schnaubte. Ich habe das extra dann im Griechischen noch nachgeschlagen, ob das stimmt. Ja, das. Also jetzt können wir mal alle schnauben, dass eben nicht wie ein Pferd, sondern eben wie im Zorn. Also wenn man wirklich, der war so im Zorn fanatisch, dass wenn man von Christen sprach, dann explodierte er. So schnaubte er, das ist ein Ausdruck höchsten Zorns. Er konnte nicht ertragen, dass diese jüdische Sekte seinen reinen Glauben in den Dreck zog und zerstörte. Fanatisch und ehrgeizig zugleich verfolgte er die Christen und war überzeugt, Gott einen Gefallen zu tun. Und er war ja ehrgeizig natürlich auch den Hohepriestern, die Jesus ablehnten. Eben er nannte sich sogar selbst später dann, dass er ein Eiferer war. Das wäre ein interessantes Wort, das noch auszudeuten. Kommen wir zum Punkt 2. Schlüsselerlebnis. Ich glaube, alle wissen das. Ich nenne jetzt das nicht ganz bewusst nicht seine Bekehrung. Das war natürlich eine Bekehrung, aber Paulus selbst nannte es seine Berufung vor Damaskus. Paulus, lateinisch für der Kleine, vielleicht war er gar nicht klein, aber wenn in seine, das war sein lateinischer Übername, eben sein römischer Name, Saulus oder Schaul, sein hebräischer Name. Das war damals einfach so üblich, hat nichts mit seiner Bekehrung, mit seiner Umkehr zu tun. Sein Name ist also beliebig austauschbar. Also man sagte, das Sprichwort, er wurde vom Saulus zum Paulus, aber das stimmt nicht, diese Redensart. Die Römer haben ihn Paulus genannt und die Juden Schaul. Und er hat sich oft selber Saulus genannt. Dieser Saulus war also mit Vollmachten nach der syrischen Hauptstadt Damaskus unterwegs. Und kurz vor Damaskus geschieht etwas, was nur ganz selten in der Bibel geschieht, nur in Ausnahmesituationen. Denn genau dieser verleugnete Jesus, der auferstandene Sohn Gottes, hatte einen ganz speziellen Plan, gerade mit diesem tobenden, nimmermüden, ehrgeizigen und fanatischen Paulus. Dieser war nämlich gerade dabei, die christliche Gemeinde total auszulöschen. Das war ja auch sein Ziel. Als Jesus ihm in den Weg trat. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Ist das eigentlich legitim so? Aber bei einem solchen Hitzkopf war es Jesus gar nicht anders möglich, um ihm bewusst zu machen, wie sehr er sich verrannt hatte, dass er ihm erschien. Zack, ein gleißendes Licht. Und er berief ihn zum Apostel um die Mittagszeit, heißt es. Paulus nannte später auch eine Offenbarung des Auferstandenen in Galater 1. Von dieser Erscheinung getroffen, fiel er zu Boden, war blind, wurde blind, und eine Stimme, da kann man noch, ja, und eine Stimme sprach zu ihm: Schaul, Schaul. Er war ja Benjaminiter und der erste König hieß er Schaul. Schaul, Schaul, warum verfolgst du mich? Der Paulus: Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Da sehen wir das berühmte Bild von Michelangelo, weil Paulus wahrscheinlich eben in der Tradition dieser ehrwürdige Theologe war, hat er ihn als alten Mann gemalt, aber er war ja wirklich jung. 2008 geboren, ungefähr 33 war das ungefähr, also der war noch Mitte 20. So ein Giftiger war der Paulus, der war da unterwegs. Und eben diese Erscheinung, ich meine, das muss man sich einfach vorstellen, was da dann abgegangen ist. Dann heißt es: Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Habe ich dir gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war dann wirklich ganz hart. Und Gott brauchte dann 3 Tage später den Judenchristen Ananias, um Saulus wieder sehen zu machen, mit folgender Begründung. Also Gott hat diesen Ananias so gesandt zum Paulus: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Heiden als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das musste Ananias Paulus sagen. Paulus hatte also keine große Wahl, ob er wollte oder nicht. Er wurde zum Apostel berufen. Gott hat ihn als ein besonderes Werkzeug auserwählt. Und genau diesen, eben genau diesen Fanatiker hat er sich bewusst ausgesucht. Er brauchte nicht nur einen intelligenten und gut ausgebildeten Mann, sondern er brauchte auch jemanden, der bereit war, vieles einzustecken. Also so irgendwie ein besonderes Kaliber, der nicht gleich einknickte, wenn er auf Widerstand traf, sondern alles gab, um für das Evangelium einzustehen und sogar zu kämpfen und zu leiden. Also das wusste er von Anfang an, dass das viel Leid bedeutet für ihn. Versetzen wir uns also in diesen Paulus. Die Erscheinung von Jesus krempelte sein gesamtes Leben total um, also 180 Grad. Er musste erkennen, dass er mit aller Kraft leidenschaftlich gegen Gott gekämpft hatte. Man muss sich das vorstellen, oder? Er hat ja, was er schon investiert hatte. Und er merkte, ich habe gegen Gott gekämpft. Alles, wofür er stand, seine Ausbildung, seine Identität, sein Hass, alles ein Irrweg. Drei Tage blind. Alles war total anders. Ich kann nur ahnen, was in diesen drei Tagen in diesem Paulus vorgegangen sein muss. Alles war total anders. Er hat diesen Auferstandenen gesehen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er aß und trank drei Tage lang nichts und war immer noch blind. Aber in diesen drei Tagen wurde er innerlich sehend. Sein Leben bekam ein neues Fundament, einen neuen Sinn. Und dann wurde er auch durch Ananias sehend. Der heilte ihn, er legte ihm die Hand auf und er wurde wieder sehend. Er ließ sich von Ananias taufen und wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Also was für eine radikale Wendung. Er begann sogar in den Synagogen von Damaskus von Jesus zu predigen. Wurde natürlich dann bald selbst verfolgt und wurde in der Nacht in einem Weidekorb die Stadtmauer hinuntergelassen, damit er flüchten konnte. Also er war bei den Juden total verhasst. Der unermüdliche Apostel als Heidenmissionar. Nach einem kurzen Kontakt mit den Uraposteln zog sich Paulus nach Arabien, das ist Nabatäa, also in die Hauptstadt Petra zurück, heute Jordanien. Als er sich dort, wie kann es anders sein bei diesem Charakter, aber natürlich auch mit dieser Botschaft, nachdem er sich dort bei den Juden unbeliebt gemacht hatte, kehrte er wieder nach Damaskus zurück und blieb dort 3 Jahre. einmal 3 Jahre. Dann ging er erst nach Jerusalem, um Petrus genauer kennenzulernen. Dann ging er in die Gegend seiner Heimatstadt, also Tarsus, die in der Nähe zur syrischen Grenze lag, und blieb dort mehrere Jahre. Also was der Grund war, warum Paulus so lange auf sich gestellt war, wissen wir nicht. Vielleicht eben wegen der Verfolgung. Die Gemeinde in Jerusalem war natürlich auch misstrauisch, hatte Paulus sehr kühl empfangen. Man wusste nicht, kann das sein, von so einem extremen Fanatiker zum Christen? Und Gott brauchte dann einen integeren Mann, voll Heiligen Geistes, wie Barnabas einer war, der nach dem syrischen Antiochien von Jerusalem gesandt wurde, um zu sehen, was die ersten Heidenchristen dort machten. Das ist Apostelgeschichte 13, und ab Apostelgeschichte 10 hat Gott das geöffnet, also dass auch Heiden Christen werden können. Und dann gab es tatsächlich Heiden, die waren Christen, und es gab natürlich schon die ersten Probleme. Also der Barnabas war so ein bisschen ein Vermittler, wurde dorthin geschickt. Barnabas freute sich riesig über diese Heidenchristen. Also der hatte da jetzt kein Problem wie andere Judenchristen. Und da erinnerte sich an Paulus, reiste ihm das nicht so weit entfernte Tarsus, um ihn dort zu suchen. Er holte ihn nach Antiochien, und danach betreuten sie die, ich glaube, man kann sagen, die internationale Gemeinde in Antiochien 1 Jahr lang. Barnabas und Saulus kehrten kurz nach Jerusalem zurück, um den Aposteln Bericht zu erstatten und sich auch mit ihnen abzusprechen. Da wurde auch eben, Paulus sei für die Heiden zuständig, Petrus für die Juden. Und dann wurden sie von der Gemeinde in Antiochien, eben unter Gebet und Handauflegung, zur ersten Missionsreise ausgesandt. Zuerst nach Zypern, das ja gerade dann vor der Küste lag, dann über Perge, das ist heute eine Ruinenstadt bei Antalya. Es gibt sicher einige, die waren schon in Antalya, in der Südküste von der Türkei. Da kann man eben dieses Perge besuchen. Der hat einen Hafen am Fuße des Taurusgebirge. Überall verkündete er das Evangelium, ging hinauf mit Barnabas, Johannes blieb zurück, nach Antiochien in Pisidien. Es gibt also 2 Antiochien, in Syrien und in Pisidien. Andrea und ich waren schon mal dort, eine riesige Ruinenstadt, also man sieht nicht mehr viel, es sind nur noch ein paar Steine, aber das war eine große römische Stadt, und es hat dort die Grundsteine einer Kirche, also kleinen, einer Kapelle, würden wir heute sagen. Dann von dort, also überall, hat er natürlich das Evangelium verkündet, weiter nach Ikonion, dem heutigen Konya, dem ganz konservativen Konya, also türkisch, islamisch, muslimisch konservativ, Lystra, wo Paulus gesteinigt wurde und für tot gehalten wurde. Er war aber nur ohnmächtig und verkündete mit Barnabas auch in Derbe das Evangelium und kehrte dann auf demselben Weg wieder nach Antiochien zurück. Also nur schon diese erste Missionsreise zeigt uns, Paulus war ein Stehaufmännchen. Also trotz Verfolgung nicht unterzukriegen. Ich meine, es war auch seine Berufung, sein Auftrag. Es kam zu weiteren erfolgreichen Missionsreisen und Gemeindegründungen. Da verschone ich jetzt euch, da könnt ihr alles selber in der Apostelgeschichte nachlesen. Seine größte Leistung auf theologischem Gebiet war die konsequente Verkündigung des Evangeliums der Gnade. Als Jude, auf Leistung getrimmt, war er sich selbst bewusst, also er wusste, dass jede Errettung nur möglich ist, weil sich Gott in Jesus über uns Menschen erbarmt hatte. Lest bitte, das könnt ihr dann in der Predigt mitnehmen. Lest Römer 3, 20 bis 26. Da hat er ja das so eindrücklich beschrieben. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade werden wir gerettet. Das ist eben dieser Römerbrief, in der auch Luther dann zur Gewissheit und zum Glauben fand. Und so wurde er zum Heidenmissionar, weil er das Halten des jüdischen Gesetzes nicht als Bedingung ansah, um gerettet zu werden. Und deswegen hat er oft heftige Auseinandersetzungen mit Judenchristen, mit Juden natürlich auch, aber auch mit Judenchristen. Ich meine, er war ja auch ein Judechrist, aber er wusste, nein, durch das Gesetz, das funktioniert nicht. Entweder Gnade oder Gesetz, aber. Und wir schaffen es nicht durchs Gesetz. Im berühmtesten Auferstehungskapitel, jetzt kommt, glaube ich, zuerst noch ein Bild, das kennen wir, oder? Dass er als Gefangener in Rom landete, weil er sich auf den Kaiser berufen hatte. Aber jetzt noch ein Bild eben in Rom. Das ist dann nochmals fast 200 Jahre älter wie das Mosaikbild von Ravenna, hat man also erst kürzlich gefunden. Wieder mit Bart, Stirnglatze, vielleicht hat er so ausgesehen. Im berühmten Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 schreibt er ganz typisch für ihn. Ich habe jetzt eher das genommen, dass man ein bisschen merkt, wie Paulus getickt hat, als im Römer 3 ist ganz wichtig, lest das bitte, aber jetzt etwas Persönliches von ihm. Da geht es ja darum, wer waren denn die Zeugen der Auferstehung? 500 Brüder, natürlich die Apostel und alles. Und dann schreibt er, als letztem von allen erschien er auch mir, eben der Auferstandene Jesus, der ich sozusagen eine Totgeburt war. Ich habe schon mal früher eine Predigt über diese Stelle gehabt. Man könnte auch übersetzen, eine quasi eine Nachgeburt. Also er kam ein bisschen zu spät. Die anderen haben schon alle Jesus gesehen und dann, als Jesus schon aufgefahren war im Himmel, hat er noch eine Begegnung mit Jesus. Als letztem von allen erschien er auch mir, der ich ja sozusagen eine Totgeburt war, denn ich bin wirklich der Allergeringste, der von Jesus Bevollmächtigten, der Allergeringste. Ja, es steht mir eigentlich nicht zu, als Apostel bezeichnet zu werden, weil ich die Gottesgemeinde verfolgt habe. Da hat er sich geschämt sein Leben lang. Doch durch Gottes unverdientes Geschenk bin ich zu dem geworden, der ich bin. Und seine unverdiente Zuwendung zu mir ist nicht ohne Folgen geblieben. Nein, ich habe mich mehr als alle anderen abgemüht. Jetzt könnte man sagen, ja, Paulus, wir wissen, du bist ja der Beste, der ein Turbo. Damit meine ich natürlich nicht mich selbst, sondern die unverdiente Gnade Gottes, die mit mir ist. Jetzt stimmt's wieder. Das war Paulus. Er war für uns Heiden der wichtigste Apostel. Petrus war für die Juden zuständig, er für die Heiden. Sein Einsatz unglaublich, trotz körperlichen Schwächen. Neueste Interpretationen von 2. Korinther 12, 7, dem Stachel im Fleisch, wo er einfach eben schwach war, nennen Migräneanfälle, an denen Paulus litt, damit er nicht hochmütig wurde. Also er hat das ja extra so geschrieben. Man muss verstehen, dieser Paulus, oder was der auch für eine Energie hatte und für ein Sendungsbewusstsein und erfüllt vom Heiligen Geist. Und er stand in Gefahr, hochmütig zu werden. Und er hatte vielleicht Migräneanfälle, Augenleiden, was weiß ich. Wir wissen es nicht wirklich. Er war ein unerschrockener Zeuge Jesu. Bis er wahrscheinlich im Jahre 67 nach Christus in Rom starb, aber nicht als Märtyrer, wie die Legende behauptet, obwohl er zu den meistgehassten Personen der Juden gehörte. Vergessen wir nicht, er hatte das römische Bürgerrecht, er stand unter dem Schutz des Kaisers. Er wurde also nicht mal ganz 60 Jahre alt, wenn das stimmt. Um die 60. Er hat alles gegeben. Nach ihm war das römische Reich ein anderes Reich. Die ersten Christen lebten, was sie von Reich Gottes hörten. Sie lebten das Reich Gottes, taten den Willen Jesu und veränderten die Geschichte. Das ist natürlich nicht auf einen Schlag. Sie wurden noch lang verfolgt, bis ins Anfang 4. Jahrhundert. Aber sie veränderten die Geschichte. Paulus gab vollsten Einsatz fürs Evangelium, wurde ausgepeitscht, in Gefängnis geworfen, erlitt Schiffbruch und, eben noch Steinigung, Gefängnis, alles. Ich glaube, ich darf am Schluss das einfach so fragen. Ich habe noch ganz unten noch eine letzte Zeile gefunden. Wie steht es mit deinem Einsatz fürs Evangelium als einem, der durch Gottes Gnade errettet ist? Also ich möchte nicht Druck machen. Vielleicht können sich einige noch erinnern an die drei Farben der Gottesbegegnung. Grün, für die über die Schöpfung Gott begegnen, Rot, die über Jesus Gott begegnen, Blau, die über den Heiligen Geist den Zugang zu Gott haben. Paulus gehört zum roten Bereich. Weil im roten Bereich geht es eben auch darum, was tue ich denn? Also nicht nur irgendwie schwelben oder im Gedanken Jesus dienen, sondern wirklich dann auch etwas tun. Das liegt den einen mehr wie den anderen, aber es gehört zu unserem Christsein. Ich möchte einfach ermutigen, ich denke, da kann uns Paulus wirklich ein Riesenvorbild sein. Ich meine, wir sind nicht Paulus und wir müssen, haben ja auch nicht diese Berufung von Paulus, aber wir sind berufen, ans Ende der Welt zu gehen und das Evangelium allen Menschen zu verkündigen. Vielleicht meint er dich. Darum meine Frage. Paulus wollte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür setzte er sein Leben ein. Und du, was ist mit dir?